Guten Morgen und herzlich willkommen zur Radioandacht. Mein Name ist Annika Klappert und ich bin Pastorin der Martin-Luther-Kirchengemeinde Toronto, Lakeshore Boulevard West. Liebe Hörerinnen und Hörer, stellen Sie sich bitte einmal folgende Szene vor. Es ist Donnerstag, 12.30 Uhr mittags, die letzte Schulstunde in der Sommerhitze. Bei 32 Grad Raumtemperatur sitzen die Schüler der 5. Klasse im Religionsunterricht. Einige fächeln sich mit dem Hausaufgabenheft ein wenig Luft zu. Andere schwitzen still vor sich hin. Vorne steht der Lehrer. Es geht um Psalm 23 und er kämpft mit den sichtlich erschöpften Schülern sich durch den ersten Abschnitt. Welche Worte sind euch unbekannt? Fragt er. Ein Finger geht hoch. Was heißt eigentlich erquicken? Auferbauen. Eine Labsal ist das. Es erquickt uns. Die Schüler schauen den Lehrer ratlos an. Er bleibt stehen, fährt sich durch das schweißnasse Haar und überlegt laut. Was wäre denn jetzt mal so richtig erquickend? Und dann fängt er an. Schließt mal eure Augen und stellt euch vor, ich hätte hier eine Kiste voller Eiswürfel und mittendrin steckt eine Flasche Cola. Die ziehe ich heraus, nehme ein großes Glas, werfe eine Handvoll von den Eiswürfeln hinein. Dann öffne ich die Flasche. Es zischt kurz und ich gieße langsam die Cola über die Eiswürfel. Ein Strohhalm kommt noch hinein und das trinkt ihr jetzt. Ah, ein Stöhnen geht durch die Reihen in der Klasse. Ja, liebe Schüler, das ist erquickend, sagt der Lehrer. Er erquicket meine Seele. Ja, das hat schon etwas von diesem Gefühl, wenn bei tropischen Temperaturen, die ja bald auch bei uns wahrscheinlich wieder einziehen werden, ein eiskaltes Getränk unseren Durst löscht und uns Erfrischung verschafft. Und wir spüren, dass so ein Genuss eben nicht nur ein körperliches Bedürfnis stillt, sondern den ganzen Menschen betrifft. Auch der von der Hitze ermüdete Geist wird wieder aktiv und man atmet innerlich durch. Eine Erfrischung genießen. Das ist eine Erfahrung, die sich auch in der Bibel noch woanders niedergeschlagen hat als im Psalm 23. Im Buch der Sprüche, im 25. Kapitel, da heißt es in Vers 13, wie die Kühle des Schnees zur Zeit der Ernte, so ist ein getreuer Bote dem, der ihn gesandt hat, und erquickt seines Herrn Seele. Ein verlässlicher Bote wird hier mit dem kühlenden Schnee in der Erntezeit, also das heißt vermutlich im Sommer oder Herbst, verglichen, wenn es hier ja noch recht heiß ist. Der Schnee erquickt die Seele des Menschen. Vielleicht wurde er von einem hohen Berg dafür herabgeholt. Da hat der Rallye-Lehrer vielleicht gar nicht so unrecht, wenn er von den erquickenden Eiswürfeln in der Cola spricht. Aber hätten Sie gedacht, dass wir von den Eiswürfeln sogar etwas über die Dreifaltigkeit Gottes lernen können? Ein Eiswürfel ist nämlich immer in drei sogenannten Aggregatzuständen vorhanden. Er besteht zugleich aus Eis, aus Wasser und aus Luft. Und sobald ich den Würfel aus dem Tiefkühlfach nehme, schmilzt ein Teil des Eises zu Wasser und einige seiner Moleküle gehen als Dampf in die Luft über. Diese drei für uns eigentlich völlig unterschiedlichen Zustände des Wassers, Eis, eben das flüssige Wasser und der Dampf, sind Ausprägungen der gleichen Substanz. Es werden nur andere Moleküle wirksam oder reagieren. Im Eiswürfel sind sie alle gleichzeitig vorhanden. So dienen diese drei Zustände des Wassers seit Jahrhunderten immer wieder auch als Veranschaulichung der Dreieinigkeit Gottes. Die besteht, wie die meisten vermutlich schon wissen, aus Vater, Sohn und Heiligem Geist. Die drei gehören untrennbar zusammen, sind alle Gott, und zwar derselbe. Zugleich können wir sie aber voneinander unterscheiden. Da gibt es Gott, der einst die Welt ins Dasein gerufen hat. Und der ist der gleiche wie der, der im Wanderprediger Jesus zu uns kam, um uns erneut von der Nächstenliebe zu erzählen. Gott ist aber auch die Kraft, die in uns wohnt, uns zum Glauben inspiriert und das Vertrauen auf Gott bewirkt. Ein dreifacher Gott, könnte man sagen, mit unterschiedlichen Wirkungen und unterschiedlich wahrnehmbar und doch ein und derselbe. Natürlich ist das Bild wie jedes sozusagen nicht ausreichend, um die Größe Gottes zu beschreiben, und jede Analogie hat ja auch ihre Grenzen. Aber vielleicht hilft Ihnen der Eiswürfel, wenn Sie ihn das nächste Mal in Ihrem Glas sehen, dabei, sich an Gott zu erinnern und seine Dreieinigkeit besser zu verstehen. Das Bild vom Eiswürfel hilft uns aber nicht nur, Theologie zu treiben. Ich glaube, manchmal haben unsere Glaubenserfahrungen auch etwas von so einem Eiswürfel. Stellen Sie sich einmal vor, Sie hielten den in der Hand. Warum das, mögen Sie sich zurecht fragen? Naja, wir erleben ja mit Gott auch immer wieder ganz besondere Dinge und haben das Gefühl, ja, da ist mir Gott wirklich nahe gekommen. Da hat er mir geholfen. Da war ein Schutzengel im Spiel. Da hat er mich auf die rechte Bahn zurückgebracht. Da hat er mir eine wunderbare Begegnung mit einem anderen Menschen geschenkt. Da war ein Gottesdienst, eine Andacht, die hat mich so bewegt, als wäre sie nur für mich geschrieben worden. Gott war mir nah. Das hat mich erquickt, hat mir das Bewusstsein gestärkt, dass er da ist, dass mein Glauben keine Illusion ist. Aber das Leben geht weiter. Erinnerungen an solche Momente, die kann man uns nicht nehmen, die gehen nicht verloren. Aber sie werden vielleicht blasser und müssen sich einreihen neben die vielen anderen Erfahrungen, die wir in unserem Leben auch noch machen. Und so ist es, als ob der erquickende Eiswürfel in unserer Hand langsam aber sicher schmilzt. Und irgendwann erinnern uns lediglich unsere feuchten Finger noch daran, dass da ja etwas Besonderes war. Wir können die Gotteserfahrungen, die wichtigen Momente in unserem Glauben nicht in dem Sinne festhalten, dass wir sie jeden Tag wieder neu genauso spüren könnten oder erleben könnten. Und vielleicht ist das ein Geheimnis unseres Glaubens, dass er für uns letztlich unverfügbar bleibt. Etwas ist, das wir nicht kontrollieren können oder herstellen können, sondern das uns immer wieder von anderswoher in unseren Becher gelegt wird. Und hier noch ein letzter Gedanke. Wenn der Eiswürfel in unserer Hand geschmolzen ist, da wird sie wieder frei für neue Erfahrungen und Begegnungen mit anderen. Wir können und wir sollen unsere Hände benutzen, um das mit anderen zu teilen, was wir in der Begegnung mit Gott gelernt haben. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Das hat Jesus für uns getan. sich ganz hingegeben. Er wurde eins mit dem Willen des Vaters, gab es auf, sich selbst retten zu wollen, und erfuhr gerade darin, wie er gerettet wurde, wie er gehalten wurde, durch das Unaushaltbare hindurch und wie er auferstand in die Herrlichkeit. Er ruft uns, seine Jüngerinnen und Jünger, dazu auf, um seinetwillen auch etwas im Glauben zu wagen. Unsere Hoffnung auf Gott zu setzen, das meint eben nicht ein ängstliches Festhalten an dem Gewesenen oder dem uns Bekannten, sondern ein immer wieder neu radikales Vertrauen darauf, dass ich in allem, was ich tue oder lasse, in diesem Leben und darüber hinaus, gehalten bin durch eine heilige Macht, die über mich hinausgeht und sich mir liebevoll zuwendet. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Es gibt Dinge, die kann man nicht so einfach erklären. Die muss man erleben. Das ist mit diesem scheinbar paradoxen Satz genauso. Sein Leben gewinnen, indem man sein Leben verliert. Ich würde eher sagen, abgibt, riskiert, es loslässt in einem Sinne. Das kann sich dann so anfühlen, wie wenn man sich in seinen Aufgaben aufgehen sieht. Wenn man das tut, wovon man im tiefsten Herzen überzeugt ist. Wenn wir uns für andere und für unsere Welt einsetzen und spüren, ja, das ist das, wozu ich hier bin. Das ist meine Bestimmung in diesem Leben. Dabei auch die Erfüllung zu spüren, die sich einstellt, wenn wir bereit sind, über den Tellerrand unserer eigenen Eiswürfel-Existenz hinauszuschauen. Sich etwas anzuvertrauen, das größer ist als wir, und darin letztlich aufgehen, in einer Art und Weise, in der wir uns aber doch nicht verlieren. Nämlich in einer Gemeinschaft von Menschen, die so unterschiedlich sind, aber alle im Glauben an den einen Gott vereint sind. Das ist, glaube ich, Segen. Und dieser Gott, der will uns in seinen unterschiedlichen Formen doch nur das eine sagen. Du bist geliebt und dir ist vergeben. Amen. Das war die Andacht der Martin-Luther-Kirche. Angebote wie dieses bleiben nur möglich durch Ihre freundlichen Spenden, für die wir auch gerne eine Bescheinigung für die Steuer ausstellen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie uns finanziell unterstützen können, gehen Sie doch einfach auf martinluther.ca. Da finden Sie auch alle unsere anderen aktuellen Veranstaltungen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche.